Zeitzeugen am Zonenrand. Ein Podcast des Museums Deutsche Einheit Bad Bodenteich. Teil 2. Die deutsch-deutsche Grenze wird immer undurchlässiger.
Groß Grabenstedt ist meine Heimat, denn ich habe hier 34 Jahre gelebt, bevor ich aus Groß Grabenstedt ausgesiedelt wurde.
Ute Juschus wächst in Groß Grabenstedt auf. Der gut 12 Kilometer von Salzwedel entfernte Ort lag direkt an der sogenannten Zonengrenze, hatte eine Schule, eine Gaststätte, eine eigene Feuerwehr und eine kleine Feldsteinkirche mit einem Friedhof. Eine fast baugleiche Kirche steht heute noch im Nachbarort. Groß Grabenstedt wurde 1297 das erste Mal urkundlich erwähnt. Gut 100 Menschen wohnten in den 1950er Jahren in dem Dorf. Nordwestlich des Ortsrands, gleich hinter einer Baumreihe, war bereits die Zonengrenze.
Leider war denn 1952 ein nicht so gutes Jahr, denn im Mai 1952 wurden aufgrund dieser Aktion Ungeziefer einige Großbauern ausgesiedelt. Das heißt, sie bekamen Bescheid, in anderthalb Stunden ihr Hab und Gut in Koffern zusammenzupacken. Es war eine unruhige Zeit. Ich habe das eben als Kind miterlebt und konnte es damals noch gar nicht verstehen, was ist hier auf einmal los. Später hat mir dann meine Mutter das dann erklärt, was da war.
Am 26. Mai 1952 erließ die Regierung der DDR eine Verordnung über Maßnahmen an der Demarkationslinie zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und den westlichen Besatzungszonen Deutschlands. Die ersten Menschen wurden aus grenznahen Dörfern zwangsumgesiedelt. Die Aktion Ungeziefer wurde vom Ministerium für Staatssicherheit geplant und von der Grenzpolizei umgesetzt. Im Jahr 1961 folgte die Aktion Kornblume. Von Mai bis Juni 1952 wurden von der Staatsführung als politisch unzuverlässig eingeschätzte Bürger und Bürgerinnen mit ihren Familien zwangsweise von der innerdeutschen Grenze in das Landesinnere umgesiedelt. Im Altmarkkreis Salzwedel wurden in Böckwitz bei Brome einzelne Häuser abgerissen. Auch aus Hanum in der Gemeinde Jübar wurden Menschen zwangsumgesiedelt. Der Ort Jarsau wurde über Jahre geschleift, ebenso Großgrabenstedt. Insgesamt wurden in der DDR rund 11.000 Personen vertrieben und umgesiedelt.
Das war im Mai 1952 und im Juni 1952 wurde dann die LPG-Einheit Großgrabenstedt gegründet. Denn die Bauern hatten ja ihr Vieh, ihre Felder und alles musste ja irgendwie weiter bewirtschaftet werden. Und das hat dann die LPG übernommen, sodass dann auch die Tiere aus den einzelnen Höfen herausgenommen wurden und es wurden dann etwas außerhalb des Ortes dann Ställe gebaut, damit man dann das alles ein bisschen konzentrieren konnte. Wir konnten also jetzt auch nicht mehr so ohne weiteres los. Da war eine Vereinbarung, ja, zwischen den Grenzposten, so, die waren dann so human und haben dann eben doch noch den kleinen Grenzverkehr dann eben so noch zugelassen, nicht? Aber es durfte also schon gar nicht mehr sein, ja. Der größte Einbruch war der 1961, als dann unser Raum immer mehr eingeengt wurde. Ja, die Grenze wurde weiter vorverlagert. Der Schulweg nach Kleingramstedt wurde gesperrt. Den durften wir nicht mehr nutzen. Und man merkte dann aber auch schon im Ort selbst, nicht, dass hier auch junge Familien gar keine Möglichkeit mehr hatten, herzuziehen. Der Ort wurde da schon immer etwas weniger an Einwohnern.
Ute Juschus blieb zunächst in Großgrabenstedt. Das Dorf war Teil der Sperrzone. Wer hinein wollte, brauchte einen besonderen Passierschein. Auch die Menschen in Schmölau brauchten einen Passierschein, um in ihr Dorf zu kommen. In Schmölau ist Annegret Brüggemann aufgewachsen.
Mein Vater hat mir jetzt nach der Wende erzählt, dass es einmal hieß, Schmölau wird platt gemacht, weil wir zu nah an der Grenze waren. Und da war natürlich die Aufregung im Dorf groß. Aber das wurde dann irgendwann wieder verworfen. An ein Ereignis kann ich mich noch erinnern, wenn ich jetzt einfach mal erzählen darf, was mir noch so einfällt, was auch so ein Schockerlebnis war. Das war, als eine Schulfreundin von mir, da war ich, glaube ich, 10 Jahre alt, mit ihrer Familie aus dem Dorf raus musste. Das war, glaube ich, nach 61. Das hat mich doch getroffen. Also da fing man an, als Kind schon zu überlegen, was passiert hier. Ne? Das hat mich getroffen.
Ute Juschus.
So langsam und sachte merkte man eben auch, das Pulsieren des Dorfes ließ immer mehr nach. Schade eigentlich. Ja, und damals hat man sich auch noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Man lebte hier eben noch sehr ruhig.
Die Grenze wurde mit den Jahren immer undurchlässiger. Erst wurde ein 10 Meter breiter Kontrollstreifen für Fußspuren, später ein 500 Meter breiter Schutzstreifen mit eigenem Zaun im Hinterland des 5 Kilometer Grenzbereichs angelegt. Weiterhin wurden Gräben gezogen und Stacheldrahtzäune gebaut.
1951, 52, da bin ich das letzte Mal geschnappt worden in Wattekart. Wenn dann hinter Ihnen ein Karabiner entsichert wird, das kann ich Ihnen aber sagen. Die Geräusche habe ich noch im Ohr.
Ab 1961, dem Jahr des Mauerbaus in Berlin, gab es dann bereits hohe Metallgitterzäune, große Areale mit freilaufenden Hunden, sogar Minenfelder und Selbstschussanlagen. Doch da war Brigitte Besenthal schon längst im Westen. Mit 16 hat sie ihre Familie in der DDR verlassen.
Und wir sind dann an der Grenze lang gegangen und wir haben auch noch mit dem Grenzposten gesprochen. Und dann sind wir dann so lang gegangen, mein Vater und ich an der Grenze. Und dann hat mein Vater auf einmal gesagt, hau ab! Und dann bin ich schnell durch diese 3 Gräben gekrabbelt und war rüber.
Dietmar John.
Dann hat der LKW-Fahrer uns dann verteilt auf die einzelnen Postenpunkte. Wir sind abgestiegen und der alte Posten, der noch stand, konnte aufsitzen, der wurde eingesammelt. Und dann waren wir da praktisch für 8 Stunden alleine von uns angestellt. Also ich war jeden Tag froh, wenn wir da fertig waren und konnten wieder in der Einheit fahren. Ja, das war schlimm. Weil ich wusste nicht, was ich gemacht hätte, wenn da einer weggelaufen wäre.
Brigitte Besenthal und Dietmar John haben sich selber nie an der Grenze gesehen. Besenthal ist 1949 mit 16 Jahren rüber. Dietmar John war von Mai 73 bis Oktober 74 als wehrpflichtiger NVA-Soldat an der Grenze.
Und nachher erzählte mir mein Vater, dass 30 Meter weiter im Graben 2 Polizisten gelegen haben. Und ich bin 30 Meter links über die Grenze. Aber das war dann das letzte Mal, dass ich schwarz gegangen bin. Seitdem habe ich das mir nicht mehr zugetraut. Eigentlich habe ich mir in dem Moment mit 16 Jahren überhaupt keine Gedanken gemacht. Das ist mir alles nachher erst eingefallen, wo ich mir dann Gedanken gemacht habe und warum mir das auch schlimm war. Und dann, wir konnten ja telefonieren. Meine Eltern hatten ein Telefon und die Wolters in Wetterseel hatten auch ein Telefon. Aber wenn meine Eltern angerufen haben, dann ging das über Berlin. Und dann dauerte das manchmal, dass das Gespräch nachts in Wetterseel ankam. Meine Chefin hat mich nachts ganz oft aus dem Bett geholt ans Telefon. Und als die Mauer gebaut worden ist, Da weiß ich noch, dass eine Nacht um eins Frau Wolter hochkam und hat gesagt, Brigitte, deine Mutter ist am Apparat. Und dann hat meine Mutter gesagt, Mädchen, komm nach Hause. Es ist vorbei, es wird eine Mauer gebaut, wir kriegen uns nie wieder zu sehen. Dann war natürlich die Nachtruhe vorbei. Ja, und was habe ich gemacht? Ich bin im Werdersee geblieben. Ein Glück, ich hatte kein Heimweh.
Dietmar John.
Ich hatte ein Angebot, und zwar aus Schafwedel. Hat den Bauern direkt bis an Zorn 1 vorne auf westlicher Seite ein großes Ackergelände gehabt, so ein Riesenfeld. Und dann kam der dann mit seinem Mercedes angefahren und seine Tochter, die eine, die kam mit einem Trecker und Hänger, wenn was zu ernten gehabt. Und er ist dann ausgestiegen aus seinem Mercedes, hat sich seine Stiefel angezogen und dann haben die da gearbeitet, alle drei. Und hinten, da war der Zorn 1 noch nicht fertig gebaut. Das war damals alles erst im Anfang. Ich habe da als Posten gestanden und er kam von der anderen Seite, von Westen her, und sagte, schmeiß doch deine Knarre weg, dann kommst du zu mir rüber. Kannst bei mir Knecht sein, kriegst freie Kost und Logis. Guck mal, ich habe zwei schöne Töchter. Da hatte ich schon mal überlegt, aber ich habe es dann verworfen, weil, wie gesagt, ich hatte meine Eltern zu Hause, meine Schwester. Ich meine, sonst hatte ich keine Verwandtschaft mehr da, außer noch einen Onkel in Halberstadt. Aber das war für mich keine Option.
Arnold Hübing.
Saatkartoffeln war das Wichtigste für uns. Mit Saatkartoffeln ist es uns sehr gut gegangen. 61. Ja, 61 konnten wir uns ein Mercedes kaufen.
Zeitzeugen am Zonenrand. Ein Podcast des Museums Deutsche Einheit Bad Bodenteich. Der Podcast und die Zeitzeugeninterviews wurden unterstützt und gefördert von der Beauftragten der Bundesrepublik für Kultur und Medien und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.